Radl Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern. Podcast.
Herzlich willkommen zum Rabe Info vom Freitag, dem 15. Februar. Heute geht es bei uns um Folgendes.
Öcalan spielt deswegen eine zentrale Figur in der kurdischen Bewegung, weil er ihnen sozusagen ihre Identität wiedergegeben hat oder geschafft hat, es diese Identität, diese kurdische, zu erhalten.
Heute vor genau 20 Jahren wurde der Anführer der kurdischen Arbeiterpartei PKK in Nairobi verhaftet. Ein Porträt. Dann Dennis Schwabenland will Schweizer werden. Im Radioblog gewährt der Schauspieler Einblick hinter die Einbürgerungskulissen. Heute mit der ersten Folge Das Verhör.
Welches sind die Kantone mit geteilter Standesstimme, die früher Halbkantone genannt wurden?
Shit, kalt erwischt. Was, Halbkantone, die nicht mehr so genannt werden? Wenn die nicht mehr so genannt? Die Antwort ist nächste Frage.
Am Mikrofon durch die Sendung begleitet Wilma Rall.
Radl Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern.
Wir kommen zuerst zu den aktuellen Meldungen des Tages, heute von und mit Michael Spar.
Die Berner Kantonsregierung ist bereit, die Kantonsverwaltung umzukrempeln. Heute Morgen hat der Regierungsrat mitgeteilt, dass er eine entsprechende Gesetzesvorlage dem Grossen Rat übergeben hat. Falls die Vorlage in der Juni-Session dieses Jahres durchkommt, kann die Regierung die Direktionen vereinfacht neu einteilen. Langwierige Prozesse, wie sie im Moment noch herrschen, können verkürzt werden. Der Kanton könne dann schneller auf gesellschaftliche Veränderungen reagieren, schreibt er. Zu den Reformen gehört die Stärkung der jetzigen Volkswirtschaftsdirektion. Diese würde neu zur Wirtschafts-, Energie- und Umweltdirektion, das heißt Energie- und Umweltfragen würden aus der heutigen Verkehrsdirektion herausgelöst. Auch die heutige Justizdirektion würde gestärkt. Sie erhielte neu die Hauptkompetenzen im Kinder- und Jugendbereich, welche im Moment noch auf 4 verschiedene Direktionen verteilt sind. Ebenfalls mehr Kompetenzen würde die heutige Gesundheits- und Fürsorgedirektion erhalten. Diese hieße dann neu Gesundheits- und Integrationsdirektion, was bedeuten würde, praktisch sämtliche Fragen zum Asylwesen wären in ihrer Kompetenz. Die Ehe für alle könnte endlich auch in der Schweiz Realität werden. Gestern hat die Rechtskommission des Nationalrats einer parlamentarischen Initiative der Grünliberalen grossmehrheitlich zugestimmt. Somit kann in den nächsten Wochen die Vernehmlassung für ein neues Gesetz beginnen. Im Unterschied zu den meisten westeuropäischen Ländern gibt es in der Schweiz bisher keine Ehe für alle. Für gleichgeschlechtliche Paare gibt es im Moment nur die Möglichkeit zur eingetragenen Partnerschaft. Dort sind die Rechte und Pflichten im Vergleich zur Ehe beschränkt, zum Beispiel in Bezug auf Adoptionen oder das Bürgerrecht. Die Nationalratskommission schlägt zudem vor, dass eingetragene Partnerschaften in Zukunft vereinfacht in Ehen umgewandelt werden können. Um lesbische Paare gegenüber schwulen Paaren nicht zu diskriminieren, soll außerdem darüber diskutiert werden, im neuen Gesetz Frauen den Zugang zu Samenspenden zu erleichtern. Dieses Vorhaben wird unterstützt vom Dachverband der LGBTIQ-Organisationen der Schweiz. Diese demonstrierten am gestrigen Valentinstag lautstark vor dem Bundeshaus, während dem die Rechtskommission im Innern tagte. In Libyen haben sich Medienschaffende zusammengeschlossen. Sie haben einen neuen Journalisten- und Journalistinnenverband gegründet. Um gegen die dauernden Bedrohungen und Einschüchterungen zu protestieren, boykottieren sie im Moment die Berichterstattung über die offizielle Regierung. Das berichtet die Wochenzeitung WOZ in ihrer aktuellen Ausgabe. Medienschaffende beklagen sich darüber, dass sie wie Terroristen und Terroristinnen behandelt würden. Sie würden willkürlich verhaftet. Gegen einige Medienschaffende liefen Prozesse, in denen ihnen Spionage vorgeworfen wurde. Ihre Kritik richtet sich nicht nur an die Regierung, sondern auch an die diversen Clans, die Teile des Landes kontrollieren. Die Arbeit für Medienschaffende in Libyen ist besonders gefährlich, da sich das Land nach wie vor in einem Kriegszustand befindet. Trotz Kompromiss in der Mauerfrage oder trotz scheinbarem Kompromiss will Donald Trump den Notstand in den USA ausrufen. Gestern Abend stimmte nach dem Senat auch das oppositionelle Repräsentantenhaus einem neuen Budget zu. Das berichten internationale Medien. Das Budget beinhaltet auch einen Posten für neue Grenzsicherungen im Süden des Landes. Allerdings viel zu wenig aus Sicht von Donald Trump. Nun ließ der Präsident via seine Mediensprecherin ausrichten, er plane, den Notstand auszurufen. Das heißt, er hätte dann Zugang zu neuen finanziellen Mitteln, die er in den Bau einer Grenzmauer investieren könnte. Pikantes Detail, laut zahlreichen Berichten, auch aus behördlichen Grenzschutzquellen, herrscht an der Grenze zwischen den USA und Mexiko alles andere als ein Notstand. Im Gegenteil, die Migrationszahlen sind seit Jahren rückläufig. Expertinnen und Experten gehen deshalb davon aus, dass nun ein jahrelanger Rechtsstreit um diese Notstandsverordnung folgen wird. Zum Wetter. Alles andere als ein Notstand herrscht zurzeit hier in der Region Bern. Heute und am Wochenende bleibt es frühlingshaft warm und sonnig, mit Höchsttemperaturen leicht über 10 Grad. Auch die nächste Woche beginnt voraussichtlich sonnig, allerdings sinkt das Thermometer, wenn auch nur leicht, wieder unter 10 Grad.
Rabe Info. Terrorist oder Freiheitskämpfer? Abdullah Öcalan ist Mitbegründer und Anführer der kurdischen Arbeiterpartei PKK. In vielen Ländern ist die PKK verboten. Seit Ende der 70er Jahre kämpft sie unter anderem für ein unabhängiges Kurdistan. Die KurdInnen sind das größte Volk der Welt ohne eigenen Staat. Ihre Heimat haben sie in der Türkei, in Syrien, im Irak und im Iran. Von den jeweiligen Regierungen werden die KurdInnen in unterschiedlichem Maße unterdrückt. Heute, vor genau 20 Jahren, wurde ihr Anführer Abdullah Öcalan in Kenia verhaftet, vom türkischen Geheimdienst mit Unterstützung der CIA und dem israelischen Geheimdienst Mossad. Seither sitzt er in Haft auf einer Gefängnisinsel unweit von Istanbul. Trotz der langen Isolationshaft ist Öcalan immer noch die wichtigste Figur in der kurdischen Bewegung. Seine im Gefängnis verfassten Schriften wurden millionenfach verkauft und in verschiedene Sprachen übersetzt. Abdullah Öcalan, Terrorist oder Freiheitskämpfer, Katrin Hiss berichtet.
Buschige Augenbrauen, ein markanter Schnurrbart. An Demonstrationen prangt sein Gesicht auf Fahnen und Transparenten. Seit gut 20 Jahren sitzt Abdullah Öcalan wegen Hochverrat im Gefängnis. Trotzdem ist er immer noch die wichtigste Figur der kurdischen Bewegung. Öcalan studierte in den 70er Jahren Politikwissenschaften in Ankara, wo er mit sozialistischen Ideen wie Gleichheit und Freiheit in Kontakt kam. 1978 gründete er dann mit einigen GenossInnen die Arbeiterpartei Kurdistans PKK. Einige Jahre später begann der bewaffnete Aufstand gegen die Türkei, in dessen Verlauf tausende Menschen ums Leben kamen. Mit Guerilla-Strategien kämpfte die PKK im Südosten der Türkei um die Vorherrschaft. 1998 sagte Öcalan in einem Interview mit dem australischen Sender ABC:
"Sadece bir diyaloga gelmeleri gerekiyor."
Alles, was wir von der Türkei verlangen, ist, dass sie mit uns in Dialog tritt. Wenn sich die türkische Regierung mit uns hinsetzt und verhandelt, dann wären die Kämpfe vorbei. Wir möchten die kurdische Frage mit demokratischen Mitteln lösen, aber die Türkei will das nicht.
Vor seiner Verhaftung 1999 verbrachte Öcalan im Kreise verschiedener Genossinnen und Genossen viele Jahre in Syrien. Lange Zeit wurde der Anführer der PKK vom Assad-Clan geschützt. Erst als die Türkei Syrien mit einem Angriff drohte, musste er das Land verlassen und ersuchte in verschiedenen Ländern um Asyl. Kerem Schamberger ist Kommunikationswissenschaftler und politischer Aktivist. Vor kurzem veröffentlichte er zusammen mit Michael Mayen das Buch «Die Kurden – Ein Volk zwischen Unterdrückung und Rebellion». Er beschreibt die Situation, die zu Öcalans Verhaftung führte.
Dieses Spielen mit dem mächtigen Ungleichgewicht war 1998 zu Ende. Die Türkei hat wahnsinnig Druck gemacht auf das Assad-Regime, sodass Öcalan schlussendlich das Land verlassen musste. Und dann eine Odyssee begann mit Griechenland, mit Italien, mit Russland, dann eben nach Kenia, weil kein einziger Staat ihn aufnehmen wollte. Er war sozusagen eine Persona non grata in jedem dieser Staaten, bis dann in Kenia mit Zusammenarbeit des amerikanischen Geheimdienstes CIA, mit dem israelischen Geheimdienst Mossad, es dem türkischen Geheimdienst gelang, ihn zu entführen und in die Türkei zu bringen. Es war also, die kurdische Bewegung spricht in diesem Zusammenhang von einem internationalen Komplott, weil niemand diese Person aufnehmen wollte.
Auf dem Weg von der griechischen Botschaft zum Flughafen in Nairobi wird Öcalan mit amerikanischer Hilfe gekidnappt. Denn auch die USA hat ein Interesse an der Festsetzung des türkischen Staatsfeindes Nummer 1.
Ne, zum einen ist die Türkei Mitglied in der NATO. NATO-Länder wie die USA und die Türkei unterstützen sich gegenseitig. Und zum anderen haben natürlich auch die Gedanken, die Öcalan entwickelt hat und mit denen es ihm gelungen ist, Zehntausende von Menschen zu organisieren, die sich für diese Sache einsetzen, haben eine Gefahr für die US-Dominanz im Nahen und Mittleren Osten dargestellt. Also man wollte keine potenziell linke, emanzipatorische Alternative sich dort zu entwickeln zu haben, weil das natürlich auch die Macht der USA letztendlich einschränken würde.
Für die Türkei ist Öcalan Chefterrorist. Das staatliche Fernsehen zeigt an diesem 15. Februar 1999 pausenlos Aufnahmen seiner Verhaftung. Ministerpräsident Bülent Ecevit verkündet stolz vor versammelten Medien:
Bütün dünyadan dışlanan Abdullah Öcalan.
Nachdem alle Welt Öcalan ausgewiesen hat, wurde er nun in der Türkei festgesetzt. Er muss sich vor der Justiz verantworten für das, was er getan oder angeordnet hat. Alle Welt soll sehen, dass separatistischer Terror zu nichts führt. Keiner kann sich dem türkischen Staat widersetzen.
Der PKK-Führer Abdullah Öcalan verbüßt nun eine lebenslange Haftstrafe wegen Hochverrats. Trotz der langen Isolationshaft ist er immer noch die wichtigste Figur in der kurdischen Bewegung. Dabei sei er weit mehr als nur deren Vordenker, so Autor Kerem Schamberger.
Also Öcalan spielt deswegen eine zentrale Figur in der kurdischen Bewegung, weil er ihnen sozusagen ihre Identität wiedergegeben hat oder geschafft hat, es diese Identität, diese kurdische, zu erhalten. Man muss schauen, in den 40er, 50er, 60er Jahren konnte eigentlich niemand in der Türkei sagen, dass er oder sie Kurdin oder Kurde ist. Das war vor allem nach dem Massaker an alevitischen Kurden in den Ende der 30er Jahre, wo mehrere 10.000 Menschen umgekommen sind, umgebracht worden sind von der türkischen Armee, war eine Art Friedhofsruhe in der Türkei. Und erst mit den Diskussionen um den Zirkel von Abdullah Öcalan herum von 1968 bis 1978, also fast 10 Jahre lang, ist es wieder gelungen, darüber zu reden, was denn die Kurden sind, dass sie eine eigene Ethnie sind und auch damit eigene Rechte haben. Also das war die erste Antwort, also dieses Identität wieder zurückgeben. Und dann vielleicht noch eine weitere Antwort. Jede Bevölkerung hat sogenannte nationale Symbole. Also ich weiß nicht, welches das in der Schweiz ist, aber in der Deutschland ist es zum Beispiel der Bundestag, die Verfassung und so weiter. Und bei den Kurden gibt es sozusagen keine geografische Positionierung von nationalen Symbolen, weil sie ja kein eigenes Staatsgebilde haben. Und deshalb ist die Person Öcalan oder das Bildnis Öcalan, das man auch auf vielen Demonstrationen in der Schweiz sehen kann, eine Art nationales Symbol geworden und damit auch entmenschlicht, also entmenschlicht im positiven Sinne. Es geht nicht mehr um die Person Öcalan, sondern was die Person darstellt, eben die Rückgabe der Identität an die Kurdinnen und Kurden, vor allem im Norden Kurdistans, im Osten der Türkei.
Die bewaffneten Auseinandersetzungen um Kurdistan dauern mittlerweile schon Jahrzehnte an. 40.000 Menschen haben in diesem Konflikt ihr Leben verloren, Viele davon gehen auch aufs Konto der Arbeiterpartei Kurdistans, PKK. Deswegen geht sie sowohl in der Türkei als auch in der EU und in den USA als terroristische Vereinigung. Die PKK ist marxistisch-leninistisch orientiert. Neben der Unabhängigkeit Kurdistans steht sie unter anderem auch ein für die Gleichberechtigung der Geschlechter.
Wenn Sie mich fragen, für welche Werte Öcalan einsteht, dann würde ich sagen, für eine Art demokratischen Sozialismus, für eine erneuerte Variante des Sozialismus. Also Öcalan hat sich sehr viel mit den Fehlern der vergangenen sozialistischen Staaten, vor allem auch mit der Sowjetunion, beschäftigt. Eine zentrale Frage, die er dabei herauskristallisiert hat, war die fehlende Demokratie. So kann man sehen, dass die Frage der Demokratie eine ganz, ganz wichtige Rolle spielt in seinen Werken. Also wie wollen wir ein demokratisches Zusammenleben organisieren? Auch die Frage des Zentralstaats, des Nationalstaats spielt eine wichtige Rolle, weil gesagt worden ist, dass die Sowjetunion sehr zentralistisch organisiert gewesen ist. Und dass die Kreativität, Demokratie und die Partizipationsmöglichkeiten in den einzelnen Regionen massiv eingeschränkt hat. Und das sind sozusagen ein Lernen aus den Fehlern der Geschichte und um es dann besser zu machen. Eine wichtige weitere Rolle spielt auch in diesem Zusammenhang die Rolle der Frau. Also noch vor den kapitalistischen Unterdrückungsverhältnissen wird analysiert, dass vor allem die Frau die erste unterdrückte Person auf der Erde war. Also dass es vor 5.000, 6.000 Jahren eine Art Matriarchat gab und dieses Matriarchat nach und nach übernommen worden ist von den Männern, also zu einem Patriarchat wird. Und das ist sozusagen auch eine ganz wichtige Analyse, weil deshalb auch die Befreiung der Frau innerhalb der Strukturen der kurdischen Freiheitsbewegung eine so massive Rolle spielt.
Der Anführer der PKK, Abdullah Öcalan, wird auf einer Gefängnisinsel festgehalten, unweit von Istanbul. Rund 1000 Sicherheitskräfte bewachen ihn. Die ersten 10 Jahre verbrachte er in Isolation, seither gibt es 5 weitere Häftlinge auf der Insel. Der Kontakt zu seinen Anwälten wurde ihm in den letzten Jahren verweigert.
Also man weiß relativ wenig über seinen Alltag im Gefängnis. Das liegt daran, dass er weitestgehend isoliert ist. Also ein eklatanter Bruch der Menschenrechte. Er darf seit mehr als 2,5 Jahren, 3 Jahren seine Anwälte nicht sehen. Er hat ganz, ganz wenig Kontakt zu seiner Familie. Deshalb ist es sehr schwierig zu sagen, wie es ihm geht. Er sitzt ein auf einer Gefängnisinsel, Imralı. Das ist in der Nähe von Bursa bei Istanbul. Diese Insel war ursprünglich nur für ihn geschaffen worden. In den letzten Jahren sind dort auch noch einige andere kurdische politische Häftlinge hingebracht worden, aber er ist dort total isoliert. Es gibt ein paar Fotos aus seiner Zelle, wie er inmitten von Büchern sitzt und diese liest. Das ist ganz spannend zu sehen, weil wenn man seine Werke dann liest, die aus dem Gefängnis kommen, dann ist es oft sehr unsystematisch und auch ohne Quellenangabe geschrieben, aber man muss bedenken, er schreibt so ein 1000-Seiten-Werk in der Gefängniszelle ohne Computer, per Hand, darf die Bücher, die er zitieren will, auch nicht lange behalten, deshalb zitiert er oft aus dem Kopf. Also man weiß sehr, sehr viel dann über diese Entstehungsgeschichte der Bücher, aber über seine konkreten Haftbedingungen weiß man nur sehr wenig.
In diesen Schriften hat Öcalan in den letzten Jahren eine Neuausrichtung vollzogen. Er kritisiert die totale Hierarchie innerhalb der PKK, welche nicht vereinbar sei mit einer Demokratisierung der Bewegung. Er spricht sich aus für eine basisdemokratische Neuorganisation der Gesellschaft und sieht Krieg nicht mehr als legitimes Mittel zur Erreichung seiner Ziele, sondern höchstens als Instrument der Selbstverteidigung. Trotz dieser Abkehr ist die Chance auf eine Freilassung Abdullah Öcalans klein.
Er wird dieses Jahr 70. Ist also nicht mehr der Jüngste und hat selber auch immer gesagt, wenn er mal freigelassen werden sollte, dann will er nicht aktiv wieder in die Politik zurückgehen, sondern eher beratend im Hintergrund stehen. Natürlich würde es ganz, ganz viele Menschen auf der Welt freuen, wenn er freigelassen wird. Ich vergleiche das manchmal mit Nelson Mandela. Er saß auch mehr als fast 30 Jahre im Gefängnis und ist dann mit Mitte 70 freigelassen worden. Und er hat zwar noch dann aktiv in die Politik eingegriffen, aber Öcalan hat angekündigt, dass er eigentlich eher schreiben will und sozusagen beratend zur Seite stehen will. Also man muss sehen, wie sich das entwickelt. Aber eins ist klar, ohne eine mittelfristige Freilassung von Abdullah Öcalan und ohne eine damit zusammenhängende Demokratisierung der Türkei wird dieses kurdische Problem nicht lösbar sein.
Den ideologischen Wandel Öcalans führt Autor Schamberger auch ins Feld, wenn es darum geht, die Frage zu beantworten, ob der PKK-Führer, der zweifelsohne Menschenleben auf dem Gewissen hat, ein Terrorist sei.
Wie jede Befreiungsbewegung, auch in den afrikanischen Ländern, gibt es dunkle Seiten innerhalb der PKK. Also vor allem in den 80er, 90er Jahren, als der Krieg besonders heftig war, ist man gegen echte oder vermeintliche Gegner in den eigenen Reihen sehr rigoros vorgegangen, auch mit Hinrichtungen, auch mit Einsperren und so. Das Interessante ist allerdings, dass die PKK in den letzten 20 Jahren sich sehr gewandelt hat und diese Zeit extrem selbstkritisch aufgearbeitet hat und gesagt hat, es ist dort zu Verbrechen gekommen. Also zum Beispiel, wenn man mal von Öcalan weg will, kann man sich Murat Karaligirlan anschauen. Das ist einer der Oberkommandierenden der bewaffneten Kräfte der PKK, der ein Buch geschrieben hat, das heißt auf Deutsch übersetzt, Die Anatomie eines Krieges, in dem er auch auf ganz viele Verbrechen der PKK eingeht und mit dem Ziel, dass solche Vorkommnisse sich nicht wiederholen. Wir wissen ja, dass in vielen europäischen Ländern die PKK verboten ist, immer auch mit Verweis auf diese Taten in den 80er, 90er Jahren. Aber es wird bewusst nicht wahrgenommen, dass sich ein massiver Wandelprozess durch die PKK ergeben hat und diese mittlerweile demokratischer ist und solche Vorkommnisse nicht mehr passieren können eigentlich.
Eine Weile sah es so aus, als würden sich die Konfliktparteien Türkei und Kurdistan annähern. Ein Friedensprozess war im Gange, im Zuge dessen Kurdinnen und Kurden 2013 zum ersten Mal seit fast 100 Jahren ihr Neujahrsfest Newroz feierlich begehen durften. Bald darauf eskalierte der Konflikt neu. Seither sind im Grenzgebiet zwischen der Türkei, Syrien und dem Irak wieder mehrere tausend Menschen getötet worden. Damals am Neujahrsfest in Diyarbakir ließ Öcalan eine Nachricht verlesen.
Biz onlarca yılımızı bu halk için feda ettik.
Wir haben Jahrzehnte unseres Lebens für dieses Volk geopfert und haben einen hohen Preis dafür gezahlt. Unser Kampf war niemals gegen ein Volk gerichtet, eine Religion, eine Konfession oder eine Gruppe. Niemals. Unser Kampf richtete sich gegen Unterdrückung, gegen Unwissen, gegen Ungerechtigkeit, gegen Sektierertum, gegen jede Form von Repression und Knechtschaft. Und diesen Kampf setzen wir fort.
Bundan sonra da böyle olacaktır.
Der Bericht von Katrin Hiss. Kerim Schamberger hat vor kurzem ein Buch veröffentlicht. Die Kurden, ein Volk zwischen Unterdrückung und Rebellion, ist ab sofort erhältlich. Bevor wir zum Einbürgerungsverhör kommen im Radioblog von Dennis Schwabenland, hören wir einen Ausschnitt aus Shivan Perver's Helepce, sein Trauergesang zum Massaker gegen die KurdInnen im Irak von 1988. Hey, Lili. Thank you.
kefinin benefsinin dünya alemi tebhasinin seruk referen kurdal evinin rabbiyek ben şahali meretişteki iş dünya ere benefsinin bila halku alema tebhasinin da kuçarık iş hali me kurdar evinin mecbun vebin destiyetlerinin havar 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 Hayfa Kurdistan kuyru dışıvkinin agırlı serime kurda duvarinin Ağdaya yoludu Ağdelmin delmin ah birinde alevam
Rabe Info Radioblog. Es ist Freitag und somit Zeit für unsere akustische Kolumne, den Radioblog. Heute von und mit dem Schauspieler Dennis Schwabenland. Dennis Schwabenland ist deutscher Staatsbürger und will sich in der Schweiz einbürgern lassen. Im Radioblog berichtet er über seine Erfahrungen. Heute mit der ersten Folge «Das Verhör».
Schwabenland im Schweizerland.
Ja, wie ihr jetzt hören könnt, der Name ist Programm. Schwabenland ist ein Schwab. Und obwohl 15 Jahre im Schweizerland, immer noch kein Schweizer. In dieser alle 6 Wochen erscheinenden Radiokolumne könnt ihr verfolgen, wie der Sauschwab zum Schweizer wird. Oder sagt man Chur-Schweizer? Ist es relevant zu wissen für einen Einbürgerungstest? Sagt man jetzt Chur oder irgendein anderes Tier zum Schweizer? Ist Murmeli vielleicht? Und wenn wir schon bei Tieren sind? Auf jeden Fall bin ich froh, dass ich mein bisheriges Nationentier, den deutschen Adler, behalten darf. Sprich, meinen Bordeaux-roten Pass nicht gegen einen knallroten eintauschen muss, sondern jetzt Doppeladler werde und beide Pässe behalten darf. Also sozusagen einen deutschen und einen Schweizer Adler. Wobei die Schweizer ja gar nicht so tieraffin sind, was den Nationalitätsausweis betrifft, sondern dort vorne ja ein Kreuz drauf prangert. Wobei heißt das jetzt, der deutsche Adler wird ans Kreuz genagelt? Ist das jetzt die ultimative Form von Assimilation? Ein schmerzliches Teil meiner Identität? Jeez. Ach, wie dem auch sei. Ich werde in jeder Folge über diesen Einbürgerungsprozess sprechen. Und ihr könnt mitverfolgen, was es für mich bedeutet, diesen Prozess zu begleiten. Ich habe übrigens einen erleichterten Einbürgerungsprozess. Was das genau heißt und zu was eigentlich erleichtert, werde ich in einer anderen Folge besprechen. Heute dreht sich alles um mein Verhör. Eines Tages lag ein graues Ökopapier-Umschlägchen auf meinem Schreibtisch mit einem beängstigenden Stempel der Police Kanton Bern. Oh shit, eine Vorladung bei der Kantonspolizei, habe ich irgendwas angestellt, Regelbruch. Als ich 2004 in die Schweiz kam, wurde mir bei der fremden Polizei eingebläut, niemals eine Straftat zu begehen, noch nicht einmal eine klitzekleine Kefitte. Da werdet ihr zurückgeschickt. Was für eine Begrüßung. Also Brief auf und drin ist eine Einladung zu einem Interview zur Einbürgerung. Ich solle mich beim Polizisten so und so melden und einen Termin vereinbaren. Es ginge darum zu prüfen, wie ich mich bisher integriert habe. Test trotz erleichterter Einbürgerung. Also Kantone, Flüsse, Berge gepaukt und hin zur Kantonspolizei am Waisenhausplatz. Angemeldet beim Empfang, 5 Minuten später empfängt mich ein Polizist in Vollkampfmontur. Eine Kampfmontur, die Rabe-Hörerinnen und Hörer sicherlich vom samstäglichen Usgang in der Reitschule kennen, aber sonst eigentlich ganz nett. Und ohne Gummischrot. Und noch, denn erstmal setzen ins Büro. Das Büro ist ziemlich trist. Einsatzkarte an der Wand, Schreibtisch, 2 Stühle, Computer, sonst nichts. Mein deutsches Stasi-Herz kriegt einen Krampf. Ach, zum Glück bin ich in Westdeutschland aufgewachsen. Und jetzt also Fragen beantworten. Und daraus, liebe Hörerinnen und Hörer, machen wir jetzt ein kleines interaktives Spielchen. Ihr dürft gerne die Fragen mit beantworten oder eher die Antworten mit erraten, denn die Antworten auf die Fragen, sagt Polizist Vollmontur, wisse er zu vielen ja eigentlich auch nicht. Ach, wie schön, dass einem als Usländer so viel zugetraut wird. Also los geht's. Frage 1. Welches sind die Kantone mit geteilter Standesstimme, die früher Halbkantone genannt wurden? Shit, kalt erwischt. Was, Halbkantone, die nicht mehr so genannt werden? Werden die nicht mehr so genannt? Die Antwort ist... Nächste Frage. Wie viele Nationalräte und wie viele Ständeräte gibt es? Wann ist der Nationalfeiertag der Schweiz? Easy. Nennen Sie drei Schokoladensorten aus der Schweiz. Ach, die Schweizer Macher. Nimmt er mich jetzt auf den Arm? Ich lach erst einmal und warte ab. Keine Reaktion. Der meint's wohl ernst. Okay. Einfach nicht Milka sagen. Linde und Sprüngli. Sind das jetzt eins oder zwei? Frei und Kaye! Ja! Yes! Fucking hell! Ja, ich bin sowas von Schweizer. Sicher hätt ihr vergessen. Sorry. Ist das nicht ein Kakao? Hab ich natürlich nicht gesagt. Wer weiß, wo das hinführt. Nächste Frage. Nennen Sie das Tier, das im Berner Wappen abgebildet ist. Aha! Also sind Schweizer doch tieraffin. Allerdings nicht so schwierig, wenn er in Uniform vor mir sitzt und unter seinem Namen das Wappen abgebildet ist. Habe ich ihn auch erst einmal kritisch darauf hingewiesen. Den Test könne man ja durchaus wohl noch anpassen und verbessern. Dann noch zwei, drei eher philosophische Fragen, beziehungsweise juristische, je nach Grad der Toleranz zu entscheiden. Was ich denn unter Religionsfreiheit verstehe, was denn meine Rechte seien, die ich erwerben würde und noch zwei, drei andere Sachen und das war's. So, das war's. Er schicke jetzt alles elektronisch ans SEM. Für ihn stünde da ja eigentlich nichts im Wege und als EU-Bürger würde man ja vielleicht eher auf Hausbesuche verzichten, aber wer weiß genau, was könne er nicht sagen. Also was jetzt, Hausbesuche ja oder nein? Muss ich jetzt unsere beiden elektrischen Zahnbürsten aufladen, nicht dass die getestet werden? Und muss ich noch aufräumen und wenn ja, wie oft und wann der Hausbesuch käme, wisse er ja nicht. Und mehr als einmal im Monat aufräumen, das ist schon wirklich viel verlangt, auch wenn man Schweizer werden will. Vielleicht werden ja auch unsere Nachbarinnen und Nachbarn befragt. Nee, lass das mal lieber, das Haus ist eher unpersönlich. Ich kenne da eh niemanden. Und wenn, dann kenne ich eigentlich nur meinen Nachbarn von gegenüber, den 20 Minuten Dr. Sex. Und was der über uns erzählt, will ich gar nicht wissen. Jedenfalls heißt es jetzt erst einmal abwarten. Nächstes Mal erfahrt ihr dann mehr vom Schwabenland im Schweizerland.
Schwabenland im Schweizerland.
Der Radioblog von Dennis Schwabenland. Wir freuen uns auf die nächste Folge in 6 Wochen.
Radioinfo. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern.
Das war's für heute und diese Woche vom Rabe Info. Die nächste aktuelle Sendung gibt's am Montag um 11 Uhr. Podcasts und ausführliche Hintergründe zu einzelnen Beiträgen gibt's jederzeit auf info.rabe.ch. An dieser Sendung mitgewirkt haben Katrin Hiss, Michael Spahr und Dennis Schwabenland. Am Mikrofon verabschiedet sich Wilma Raldi, wünscht ein schönes Wochenende. Geniesst die Sonne, bleibt dran, habt's gut.
Rabe Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern. Podcasts.